Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Das Einhalten einer 1,5-Grad-Zukunft ist existenziell für den Planeten, für jede Gesellschaft und für jeden Einzelnen von uns. Daran besteht kein Zweifel. Die Arbeit daran ist eine Aufgabe für uns alle. Das Risiko, dass diese Grenze überschritten wird, ist sehr hoch. Der Abgesang, das klappt ohnehin nicht, ist aber keine Option. Wir müssen handeln und wir müssen kommunizieren, um zum Handeln anzuregen. Eine Frage steht für KommunikationsgestalterInnen daher immer im Raum. Wie kommunizieren wir dieses elementare Thema, ohne alarmistisch zu werden? Ohne, dass die Türen bei den Zielgruppen zugehen, nicht zuletzt auch bei der Industrie. Willkommen im DDcast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Erst einmal herzlichen Dank für die vielen unglaublich mutmachenden Glückwünsche zu unserer 200. Folge. Wir haben das sehr genossen und für euch einige davon auf unserem Instagram-Kanal gepostet und würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr dort einmal nachschaut und vielleicht das ein oder andere Lob kommentiert. Und zu unserem heutigen Gast. Er ist DDC-Mitglied, ein vielfach prämierter Gestalter, der seit 2 Jahren seinen Fokus vollständig auf Klimakommunikation gelegt hat. Tobias Kollmann sieht die Industrie als maßgeblichen Verursacher der menschengemachten Treibhausgasemissionen. Die globale Wirtschaft hat daher die entscheidenden Hebel in der Hand. Mit ihm spricht jetzt mein Kollege Georg-Christoph Bertsch.
Wunderbar. Tobias, du bist aus Stuttgart angereist und hast es echt geschafft, hierher zu kommen.
Ja, ich habe mich durch die EM-Massen gewühlt und ich habe es geschafft.
Draußen sind 31 Grad, passt ja ganz gut zu unserem Thema.
Ja, allerdings.
Du bist ja DDC-Mitglied als Kommunikationsdesigner, Kommunikator und Stratege.
Ja.
Ja, also DDC, was verbindet dich mit uns?
Eigentlich schon viele Jahre der Arbeit. Ich bin auch mit dem DDC in Stuttgart verbunden und war eigentlich schon vor vielen Jahren, eigentlich seit ja 20 Jahren würde ich sagen, immer wieder dabei.
Es ist ja so, dass wir draußen in der Welt überall diese teilweise katastrophalen Entwicklungen sehen. Und es gab ja jetzt eine Umfrage der Vereinten Nationen. Und der Chef des UN-Entwicklungsprogramms, Achim Steiner, sagte, das zitiere ich hier, was für mich das Erstaunlichste war, dass über 80% der weltweit Befragten ihre Erwartungen ausdrücken, dass ihre Regierung, ihre Wirtschaft, ihre Gemeinden und Bürgermeister mehr zum Klimaschutz tun müssen. Also offenbar haben noch nie so viele Menschen ein derartiges Bedürfnis gehabt, dass was gegen den Klimawandel unternommen wird. Aber was heißt denn in diesem Zusammenhang Klimakommunikation?
Ja, Klimakommunikation bezieht sich eigentlich alles, was mit dem menschengemachten oder mit der menschengemachten Klimaveränderung zu tun hat. Was wir wissen, was wir verstehen, welches Bild wir davon haben und auch welchen Zugang wir dann zu haben. Es ist ein absolut existenzielles Thema. Das ist ja auch global von massiven Unterschieden geprägt, von Betroffenen, von Verursachern. Ja, es betrifft die Gesellschaft, vor allem die Wirtschaft. Und es betrifft eigentlich alle unsere Lebensumstände und vor allem eben, wie wir wirtschaften. Und das ist unser Fokus bei COOL. Klimakommunikation bedeutet da eigentlich die Antwort, die Unternehmen oder Marken auf die Klimakrise haben. Ja, wir merken da schon den Unterschied bei der Begrifflichkeit. Zum Beispiel reden wir über Klimakrise, reden wir über den Klimawandel. Und also das heißt, wie sich ihr Handeln auf den Kontext der Klimakrise auswirkt, welche Klimawirkung sie haben und vor allem welchen Plan sie dazu haben.
Also du redest aber von Klimakrise, also also Klimakrise, so redest du von Klimakrise und nicht von Klimakatastrophe oder Klimawandel?
Es kommt ein bisschen auf die Zielgruppe an, aber wir müssen es eigentlich absolut als Klimakrise bezeichnen.
Es wird ja darüber gesprochen, dass es momentan so einen Art politischen Backlash gibt, der unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass die Grünen eben so zu einer Art Buhmann gestempelt wurden, also von entsprechenden Medien. Die Claudia Kämpfer sagt allerdings in ihrem aktuellen Podcast, dass das keineswegs so schlimm sei, auch selbst mit diesem neu zusammengesetzten Europaparlament. Also wie siehst du das denn auf der politischen Ebene momentan? Sind wir in einem Backlash? Ist es einfach nur Mediengetöse? Oder
ja. Also die Claudia Kämpfer sagt ja auch, es wird so in der Form keine Rückabwicklung des European Green Deal geben. Da sind viele Gesetzesvorhaben auf dem Weg. Vielleicht ist der Green Deal jetzt im Moment ein bisschen aus dem Fokus gerückt, vor allem auch aus dem medialen Fokus. Und er wird wahrscheinlich Abschwächungen erfahren. Es sind noch ein paar offene Rechtsakte da. Aber vielleicht bringt es auch ein bisschen andere Wege zum Ziel. Stichwort Technologieoffenheit, Verbrennerverbot, Verbrenner aus. Es geht ja da um emissionsfreie Antriebe eigentlich. Und also deswegen gibt es da auch so ein bisschen eine Scheindiskussion vielleicht. Und ja, es ist die Frage nach den zukünftigen Mehrheiten. Und ich glaube, dass oder hoffe eigentlich, dass die konservativen Kräfte in Europa so smart sein werden, dass sie den Chancen der grünen industriellen Revolution den Weg frei machen und natürlich auch die Rahmenbedingungen dazu schaffen, dass sie sich auch durchsetzen und schnell in einem großen Maßstab skaliert werden können.
Das ist auch sehr interessant, weil der Begriff konservativ ja eigentlich bewahrend bedeutet und die Konservativen sich in den letzten Jahren eben genau umgekehrt verhalten haben, eben nicht bewahrend gehandelt. Von daher ist ein sehr interessanter Punkt. Und in welcher Situation befinden wir uns aktuell? Also was macht dir denn Hoffnung oder was macht dir Sorgen? Und damit verbunden, was ist das Race to Net Zero?
Ja, Race to Zero ist eigentlich eine globale Kampagne der United Nations, die nichtstaatliche Akteure, darunter Unternehmen, Städte, Regionen, Institute und so weiter, dazu aufruft und vereint, rigorose und auch sofortige Maßnahmen zu treffen, um bis 2030 die Emissionen zu halbieren und dann bis 2050 auf Netto Null zu bringen. Und ja, da haben sich viele angeschlossen. Da gibt es natürlich noch viele andere Koalitionen und Programme im Finanzbereich, im privatwirtschaftlichen Bereich. Aber für mich, mal abgesehen von diesen ganzen Organisationen, heißt eigentlich Race to Net Zero, beschreibt eigentlich das Setting, in dem wir uns befinden, nämlich die Notwendigkeit, in höchster Geschwindigkeit und mit einer großen Skalierung die Emissionen der Weltwirtschaft auf einen 1,5 oder unter 2 Grad Kurs zu bringen. So wie das eben auch der European Green Deal vorsieht, mit einer Entkopplung der Wirtschaftsleistung von den Emissionen. Ja, und ich muss vielleicht nochmal weitermachen. Wo stehen wir? Eine sehr gute, super kompakte Einschätzung, wo wir uns im Sinne der Klimakrise gerade befinden, die habe ich neulich von Johann Röckström gelesen. Ein Transkript von einer Rede, die er bei dem Berliner Aviation Summit gehalten hat. Das empfehle ich jedem, die mal zu lesen, weil da kriegt man ein messerscharfes Bild von dem, was gerade, wo wir eigentlich stehen. Was er dann aber auch wirklich sagt, seine Kernbotschaft am Schluss ist, wir brauchen Geschwindigkeit, wir brauchen Skalierung und wir müssen vor allem sicherstellen, dass das nachhaltige Angebot attraktiver ist als das nicht nachhaltige. Und er sagt auch, das ist möglich. Und das ist eigentlich ein Marktprinzip. Das finde ich interessant und das fasziniert mich. Wenn es also darum geht, to make the sustainable offer more attractive, I'm in. Ja, das ist eigentlich genau meine Mission bei Kuhl und das macht mir große Hoffnung. Im Sinne von EU und Deutschland macht mir ein bisschen Sorgen, dass es vielleicht so ist wie bei der EM, dass wir als Deutsche viele Torchancen haben, aber den Ball einfach nicht ins Tor reinbringen.
Ja, gut, aber wir haben schon einige reingebracht.
Also ich hoffe wirklich, dass wir eigentlich das Potenzial, an Erfindergeist, an Innovation, an Geschäftstüchtigkeit, gerade als Exportnation, absolut heben uns da wirklich an die Decke strecken und dass es nicht unter so einer Decke von Mittelmäßigkeit, Bürokratie, vielleicht auch Ideologie oder auch Erfolgsverwöhnung untergeht.
Wenn man jetzt mal direkt zum Kommunikationsdesign kommt, also Kommunikationsdesign für Nachhaltigkeit, also was muss das eigentlich anders machen als konventionelles Kommunikationsdesign? Einfach nur mehr grün oder was ist der Unterschied?
Geschichten des Gelingens erzählen. Und ich spreche jetzt von Kommunikationsdesign. In dem Framing ist es nicht nur Grafikdesign, sondern Grafikdesign als Werkzeug funktioniert, glaube ich, immer noch nach den gleichen Regeln. Wir müssen es nur richtig einsetzen. Also Kommunikationsdesign als Kommunikation und Design, Geschichten des Gelingens heißt, Robert Habeck hat es ja auch in seiner Eröffnungsrede bei der OMR genauso gesagt. Was ist an denen anders? Fangen wir mal beim Framing an. Transition, wir befinden uns in der Klimatransition, es ist was ganz anderes als eine Momentaufnahme. Wir sind heute schon grün. Die Geschichten des Gelingens, die zeigen, was bringt mich eigentlich dahin? Was bringt mich hoch in diesem Delta? Maya Göpel spricht ja vom Delta of Doom. Und deswegen sind es diese Geschichten, die uns zeigen, was bringt uns eigentlich dahin? Und es ist vor allem, es ist natürlich Transparenz. Es ist ein offensives erzählen und kein defensives, ne? Also offensiv will etwas gewinnen, etwas Neues. Defensives will etwas, einen Status quo verteidigen. Und ich glaube, da müssen wir von wegkommen. Es geht ganz stark um das Thema greifbar machen, statt diesen aalglatten, abgeschliffenen, nichtssagenden Hülsen, die dann eben auch sehr schnell in die Greenwashing-Kiste gehören. Mhm. Es sind andere Bilder. Es ist nicht der grüne Einheitsbrei, immer mit den gleichen Sujets und vielleicht noch eines, Kommunikationsdesign im Nachhaltigkeitskontext muss vor allem in der Lage sein, komplexe Themen einfach zu machen und greifbar machen, ohne sie zu sehr zu verkürzen.
Das ist richtig. Ich meine, ihr habt ja ein spezifischer Case, wo ihr auch einen German Design Award gewonnen habt, ist ja das Unternehmen Right. Und das ist ein Dienstleistungsunternehmen, das seine Partner im B2B-Kontext auf den Weg zu 1,5 Grad bringen will. Also wie gehst du denn bei so einer Fragestellung an das Corporate Design und die Kommunikationsstrategie ran? Also das ist eine sehr abstrakte Leistung, die bringen.
Ja, also die sind in der Lage, die Klimawirkung von Unternehmen, aber auch von Finanzprodukten, von Gebäuden in Grad Celsius in Bezug auf das Klima Abkommen von Paris auszudrücken, zu berechnen, zu messen, zu steuern. Und da ging es eigentlich darum, genau diese Gradzahl eben on point zu vermitteln. Und deswegen haben wir einfach mal da diesen sehr relativ verkopften Namen Right Based on Science, das beinhaltet ganz viele Aspekte, wissenschaftsbasiert und so weiter, den haben wir radikal verkürzt. Wir haben das Gradzeichen dahinter gehängt. Und das hat dann einfach, das vermittelt die Essenz des Unternehmens. Und das zieht sich dann eben auch durch, eigentlich relativ klassisch, wie man das so macht, mit einem guten Design, dass sich das überall durchzieht, dass sich das in Infografiken, in Bildern überall durchzieht und es alles eben auf einen Nenner sozusagen gebracht wird. Und ich glaube, das erregt ein Stück weit Aufmerksamkeit, vielleicht in seinem Kontext, aber im B2B-Kontext, da muss es, glaube ich, klar und on point sein und muss auch eine Frische vermitteln. Und ich glaube, im B2C-Bereich, bei der B2C-Kampagne, da brauchen wir einfach Bilder, die diese bekannten Sujets aufbrechen.
Wir haben ja mit Al Gore hat ja 2006 diesen Inconvenient Truth, also unangenehme oder unbequeme Wahrheit, der planetare Klimanotstand und was wir dagegen tun können, publiziert. Und da passierte erstmal relativ wenig. Dann 12 Jahre später hat Greta Thunberg eben am Freitag die Schule geschwänzt und dadurch eine echte Welle ausgelöst. So. Wo siehst du denn heute Potenziale für Wellen in dieser Richtung, also gerade im Rahmen dieses Backlash, also gerade im Rahmen dieser ganzen Desinformation, wo ist es einfach eine Frage, du als absoluter Spezialisten im Bereich, wo siehst du denn da Ansatzpunkte, Dinge auszulösen?
Ich selber komme ja eigentlich nicht aus dem Bereich des Aktivismus. Mein Fokus ist die Wirtschaft. Aber eines, was sich die Fridays for Future eigentlich, die Bewegung ausgezeichnet hat von Anfang an, war eigentlich, dass sie keine utopischen Forderungen gestellt hat. Das Hauptargument war eigentlich immer, die Politik und auch die Wirtschaft in die Verantwortung zu nehmen und darauf zu drängen, dass die vertraglich getroffenen Vereinbarungen wie das Pariser Klimaabkommen einfach eingehalten werden. Mhm. Und insofern hat Greta Thunberg da den Nerv der jungen Generation getroffen und vor allem auch ein Format gewählt, in das sich ganz viele einfügen konnten. Die konnten einfach mitmachen und ich glaube, das war ein großer Erfolgsfaktor. Und es gab auch eine Identifikationsfigur. Und ich glaube, so brauchen wir auch in Zukunft Geschichten. Das sind genau diese Geschichten des Gelingens, die es eigentlich vielen ermöglichen, zum einen sich zu identifizieren, zum Beispiel mit einem Unternehmen, mit einer Institution, und dass sie als Stakeholder zum Teil der Lösung werden. Ich glaube, das sind zwei ganz wichtige Dinge, die wir immer wieder auch einsetzen können.
Es wird ja im neuen Rotary-Magazin, da hat es mich darauf hingewiesen, ist ein umfangreiches Feature publiziert worden zur Kreislaufwirtschaft. Das muss man dazu sagen, Rotary-Magazin richtet sich ja eben auch an Entscheider aus der Wirtschaft, eben an Leute, die wirklich auch Einfluss haben. Und dieser Titel heißt Die Bessermacher. Da wird ein sehr erfreuliches und positives Bild der Startup-Szene gezeichnet, die eben andere Dinge macht, als man das üblicherweise sozusagen der klassischen Wirtschaft zuordnen würde. Was ist denn da in dieser Bessermacher-Startup-Szene los und wer sind denn diese Akteure und was machen die eigentlich besser?
Das sind sehr interessante Beispiele, von denen einige Startups sind tatsächlich, aber andere auch schon dabei sind, die schon längst etabliert sind und einfach erfolgreiche Geschäftsmodelle in der Kreislaufwirtschaft oder mit nachhaltigen Geschäftsmodellen aufgebaut haben, die einfach diese Potenziale heben, die bauen Plattformen, die vernetzen sich, die bieten Produkte und Lösungen an, die einfach Nachhaltigkeit zu einem erfolgreichen Business Case machen. Und ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen in der Zukunft. Und das ist eben ihr Erfolgsrezept, dass sie eben auch nicht nur selber die Potenziale heben, sondern eben auch anderen helfen, diese Potenziale zu heben.
Das ist ja ein wichtiger Punkt, auf den du vorhin schon mal eingegangen bist. Also die Frage, wie kann ich positive Geschichten erzählen? Also das hängt ja wahrscheinlich auch damit zusammen. Also ich muss ja erstmal als Startup im Grunde in meinen Business-Pitch eine positive Geschichte erzählen können, um Finanzierungen zu bekommen. Deshalb ist auch diese ganze Business-Angel- oder Finanzierungsszene um diese Bessermacher-Startups sicher sehr interessant. Hast du damit auch zu tun?
Eigentlich relativ wenig. Ich bin in, natürlich, wenn man so in der grünen Bubble unterwegs ist, da begegnet einem sehr, sehr viel davon. Ich hatte schon verschiedene Anbahnungen auch, gerade im Bereich Bauwesen, Immobilien oder eben auch das Thema Climate Tech. Green Tech ist ja auch ein Kunde von uns aus der Schweiz. Können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen.
Ja, aber zum grünen Stahl, also das ist jetzt mein Material. Also ich habe jetzt beispielsweise so ein Biotop irgendwie, die Startup-Szene oder eben auch die Frage nach Unterscheidung zwischen Aktivismus und Aktivitäten in der wirtschaftlichen Welt. Aber grüner Stahl, das ist ja ein massives Thema. Das ist ein makroökonomisches Thema. Das ist ein Thema, das eben auch auf der Ministerialebene verhandelt wird, auch auf der europäischen Ebene verhandelt wird. Wieso ist dieser grüne Stahl so wichtig?
Der Stahl ist ein essentieller Rohstoff für alle Industriegesellschaften. Das ist in fast allen Sektoren drin und vor allem eben ganz stark in denen, die stark von der Dekarbonisierung eben betroffen sind, die selber eine hohe Klimawirkung haben. Das ist zum Beispiel der Verkehrssektor, aber auch die Energiewende selbst, also für Dekarbonisierungstechnologien. Es ist in der herkömmlichen Herstellung sehr emissionsintensiv, 8% der weltweiten Emissionen gehen auf das Konto von der Stahlproduktion in der herkömmlichen Herstellung. Und deswegen ist eben der grüne Stahl ein absoluter Enabler der Dekarbonisierung. Und es ist auch jetzt im Moment gerade ein interessanter Zeitpunkt, weil laut Wuppertal-Institut, wie ich gerade nochmal gelesen habe, etwa 70% der Hochöfen, die jetzt kohlebetrieben in Betrieb sind, sowieso eigentlich ein Remake brauchen.
Okay.
Und unser Kunde, die GmbH-Gruppe, die ist auch kein Startup, sondern die macht das seit 30 Jahren mit einem Elektro-Lichtbogenofen, schrottbasiert. Und das sind eigentlich die zwei Routen, die interessant sind. Einerseits die Produktion von Stahl aus Schrott, der dann mit Elektrizität wieder eingeschmolzen wird, oder eben die Wasserstoffroute. Und wie wir das zum Beispiel in der Kommunikation dann auch umgesetzt haben, wir haben jetzt einen Website-Relaunch für die GmbH-Gruppe gemacht und da haben wir einen Green Steel Calculator mit eingebaut. Da kannst du also eingeben, wie viel Stahl willst du pro Jahr einkaufen.
Stichwort Transparenz wieder, ja.
Ja, und vor allem eben, was bringt es dir ökonomisch? Wie geht Nachhaltigkeit und Ökonomie zusammen? Also wenn da jemand zum Beispiel 50.000 Tonnen Stahl im Jahr kauft, was schätzt du, wie viel Geld spart er durch eingesparte CO2-Emissionen?
ich hab den Preis von Stahl nicht im Kopf, von daher, also keine Ahnung, ich sag mal irgendeine Zahl, irgendwie eine Million oder was. Ich weiß
10 Millionen stehen da bei einem Preis von 100 Euro pro Tonne.
Ja.
Genau, also wie kann Ökonomie und Nachhaltigkeit zusammengehen?
Okay, also der Stahl ist ein wichtiges Thema. Ich möchte aber nochmal auf dieses Food-Ding auch eingehen. Du hast ja eben, du arbeitest ja sehr viel auch im Thema Nahrung. Was machst du mit Food 2025? Was ist das eigentlich? Und was ist vor allem ein Footprint im Gegensatz zum Footprint?
Also ja, genau.
Footprint.
Ja? Ein Footprint. Ja, Food 2050 ist ein Schweizer Food Green Tech Startup und die berechnen mit einer ganz ähnlichen Metrik wie Ride die Klimawirkung von Mahlzeiten in Grad Celsius.
Okay.
Das heißt, da kannst du also, wenn du als Konsumentin irgendwo in der Schlange stehst, in einer Großgastronomie, wie zum Beispiel einer Mensa oder einem Betriebsrestaurant, anhand von einem digitalen Menü sehr schnell sehen, wie klimafreundlich will ich denn heute eigentlich essen. Und du hast eine freie Entscheidung. Das ist interessant, wenn man so sieht, was da passiert. Zum Beispiel die Uni Zürich hat das System eingeführt und da hatten sie vorher auf vegetarische Kost umgestellt und sind damit gescheitert, weil es abgelehnt worden ist.
Mhm.
Seit das System im Einsatz ist, wird es super angenommen und die Klimawirkung der gesamten Kantine, die auch berechnen, wird in Echtzeit berechnet und die geht kontinuierlich runter, weil eben alle auch mitmachen können, beitragen können. Und das ist für mich einfach ein sehr schöner Case, der mir sehr viel Spaß macht, weil damit eben Konsumentenentscheidungen möglich gemacht werden und klimafreundlicher Konsum eigentlich ja enabled wird. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein guter Case von gutem Kommunikationsdesign, was es eigentlich leisten muss.
Das ist sehr interessant, weil das im Grunde wieder auf diese Transparenz und Darstellbarkeit von Effekten, also wie vorhin beim grünen Stahl eben auch schon bei diesem Zähler sozusagen, mhm, geht. Und dadurch lassen sich offensichtlich Konsumenten, das ist eigentlich ja eine B2B-Geschichte, also Stahl, das andere ist eine B2C-Geschichte. Ja. Beide Gruppen von Konsumenten lassen sich offensichtlich durch sichtbare Zahlen beeindrucken und auch bewegen.
Ja, wobei es, glaube ich, nicht nur die Zahlen sind, sondern es ist, glaube ich, eine Art User Experience, die da wichtig ist. Also in dem Fall von dem Klimamenü von Food 2050, ich glaube, die reine Zahl würde da wenig auslösen. Ich glaube, es ist wirklich die Gesamtexperience, wie die gestaltet ist, dass man den eben in einer Kaufentscheidung, die nur ein paar Sekunden dauert, eben eine solche Entscheidung treffen kann. Und auch nachhaltig immer wieder. Und was ich da auch spannend finde, ist einfach der Skaleneffekt. In der Gemeinschaftsgastronomie, da gehen jeden Tag tausende Leute immer ins gleiche Restaurant, um einfach was zu essen zu kriegen. Das ist keine Luxusentscheidung, sondern es ist eine Commodity. Mhm. Und da liegen meines Erachtens große Hebel drin.
Wenn du jetzt über Experience sprichst, das kann ja sehr viel bedeuten. Das kann also das Ambiente bedeuten, das kann die Atmosphäre, die Luft, die Materialien bedeuten. Also wie weit geht bei dir dieser Begriff der Experience im Zusammenhang mit dieser da letztlich Kantine?
Das ist natürlich ganz unterschiedlich, je nach Situation. Also da gibt's verschiedene Touchpoints natürlich. Und natürlich ist der Idealfall, dass so eine Kantine genau diese multisensorischen Dinge auch mit anbietet. Das ist aber oft nicht gegeben.
Ja.
Und da ist es dann vielleicht eine digitale Experience, die einfach schlau gemacht ist. Oder es ist vielleicht, so wie wir das im Verkehrshaus Luzern gemacht haben, das ist ja das größte Science Center in der Schweiz. Da sind viele Familien und da gibt es einen 1,5 Grad Food Stand. Mhm. Und da kann man das schmecken. Und ich glaube, das ist, also wenn es um das Thema Sinne geht, etwas sinnlich erfahren, etwas zu essen und zu schmecken und auszuprobieren, das ist natürlich, also alles, was durch den Magen geht, ist, glaube ich, sehr, sehr wirksam.
Das ist dann wirklich multisensorisch, also in der Tat. Hannah Ritchie, also diese Meta-Empirikerin, hat dieses wunderbare Buch This is not the end of the world veröffentlicht vor kurzem, über das ich ja auch schon mal gesprochen habe. Und sie sagt eben, dass wir heute nicht die letzte Generation lebt, sondern die erste, die in der Lage ist, wirklich etwas gegen die Klimakatastrophe zu tun, weil wir die technischen Möglichkeiten haben und überhaupt verstehen, was da passiert.
Ja, ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ich stimme dem Impetus des Buches absolut zu. Wir werden täglich mit Doomsday-Headlines bombardiert und das scheint ja nicht die Wirkung zu haben, dass wir alle motiviert sind, entsprechend zu handeln. Das kann man zum Beispiel auch in dem Film Don't Look Up sehr schön nachvollziehen. Aber nochmal zurück, ist es die erste Generation, die wirklich etwas gegen die Klimakatastrophe tun kann? Ja und nein. Natürlich gab es schon lange viele Erkenntnisse darüber, aber vielleicht wurden sie nicht so vermittelt und vor allem war eben auch nicht der Druck so da. Ich glaube, je näher so etwas einer Gesellschaft kommt, und man merkt es ja auch jetzt auch in den Untersuchungen, dass gerade in den Ländern, bei denen die Klimawandelfolgen schon stärker spürbar sind, dass da auch eine höhere Awareness da ist. Und ja, ich glaube, wir haben jetzt auch tatsächlich die technischen Möglichkeiten, die entstehen. Wir sind jetzt gerade in diesem Jahrzehnt in einer tollen Zeit eigentlich, wo wir viele Weichen positiv stellen können. Und das war auch der Grund, warum ich die Cool Agency Anfang eben der 20er Jahre 2022 gegründet habe, weil ich dieses Jahrzehnt nicht ungenutzt lassen wollte. Und so stellt sich immer die Frage, ne, sind wir jetzt im perfekten Sturm oder ist es die perfekte Welle? Und ich glaube, es ist ein bisschen beides, weil ich glaube, wir haben keine andere Wahl, als die perfekte Welle zu reiten. Aber wir müssen auch gut gewappnet sein, dass uns die Welle nicht verschlingt.
Hm. Interessant ist ja, dass du das wirklich aus der Sicht des Kommunikationsdesigns und der Kommunikationsstrategie jetzt Wege findest, wie diese Unternehmen nicht nur kommunizieren können, sondern es wirkt ja auch in die Unternehmen rein. Also die fangen ja an, dann auch anders zu denken, würde ich mal annehmen.
Ja, natürlich. Die Kommunikation innerhalb von einem Unternehmen ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Also auch die Aussagen, die ein Unternehmen nach außen trifft, die sind für das, was dann innen an Transformation tatsächlich passiert, unheimlich wichtig. Deswegen geht es da ganz stark um die richtigen Narrative. Auf welchem Weg sind wir denn? Und viele Anfragen von unseren Kunden gehen in die Richtung, Wir tun ja eigentlich schon ganz viel, aber wir kommunizieren da gar nicht richtig und wir müssten eigentlich mal intern anfangen, damit eigentlich unsere Leute verstehen, was sie auch selber beitragen können dazu. Und deswegen sind interne und externe Kommunikation beides ganz, ganz wichtige Felder. Und sie gehören beide zu den Stakeholdern, die durch die richtigen Narrative und Greifbarkeit mobilisiert werden.
Ja, wir haben ja hier in dem Programm schon öfters über die unterschiedlichen Kalkulationsformen gesprochen, über Werkverträge, über Projektabrechnungen, über Royalties. Eigentlich müsste man ja in deinem Bereich auch geradezu mit Royalties arbeiten. Also wenn es dir gelingt, das Unternehmen dazu zu bringen, dass es sich in die richtige Richtung entwickelt, müsste da irgendein Entgelt fließen. Aber das ist vermutlich nicht der Fall.
Nein, da sind wir noch nicht angekommen. Das wäre auch eine schöne Entwicklung. Aber ich muss sagen, letztendlich kommt es auf den Impact an und da sind wir aber natürlich auch nicht die Einzigen, die hier an den Hebeln drehen. Es sind die Unternehmen müssen vor allem erstmal einen Plan haben. Und dazu braucht es auch gute Nachhaltigkeitsberatungen. Wir arbeiten auch mit denen eng zusammen, weil eben Transformation, Disruption und Kommunikation einfach Hand in Hand gehen. Und da sind viele Akteure, die hier am gleichen Strang ziehen müssen.
Wie bist du selbst denn zu diesem ganzen Themenkomplex gekommen? Ich meine, ich habe neulich mit Felix Guder gesprochen, der sagte, dass sein Vater schon so eine Art Urgrüner war. Hast du auch eine familiäre Vorbelastung in dem Kontext, aus dem du kommst?
Ja, also als Stuttgarter könnte man es eine Vorbelastung nennen, aber ich glaube, ich sehe es nicht so. Aber ich war tatsächlich noch nie ein Öko, wenn man so sagen will. Ich stamme aus einer reinrassigen Automobilistenfamilie. Mein Vater war Chef-Motorenentwickler bei Daimler, Pkw-Motoren. Mein Großvater war Professor für Verbrennungsmotoren in Karlsruhe. Also wir haben da eine lange Historie an Verbrennungsmotorentechnik. Und mein Vater war zum Beispiel der mit Bosch zusammen die Common Rail Diesel Hochdruckeinspritzung entwickelt hat. Und ich glaube, er wird sich selber nicht als grüner Pionier sehen, aber was da an Einsparungen erreicht worden sind durch diese Entwicklung, weil weltweit Fahrzeuge mit dieser Einspritzung rumfahren. Ja, also letztendlich, was ich glaube ich in die Wiege gelegt bekommen habe, ist ein Realitätssinn für die Wirtschaft und eine Begeisterung für Technologie mit dem Anspruch auf Spitzenleistung. Und mit dem gleichen Spirit gehe ich eigentlich auch die Themen der Klimawende angehen. Und ich glaube, man muss kein Öko sein, um für die Klimatransition zu brennen. Und deswegen habe ich mich 2021 aus der Corona-Pandemie einfach gefragt, was ist denn eigentlich die größte Herausforderung für die Wirtschaft im nächsten Jahrzehnt? Und das interessiert mich.
Das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Also vor allem, dass es eben eine Betrachtungsweise von Seiten der Wirtschaft ist. Also du blickst sozusagen mit der Brille der Wirtschaft auf die Wirtschaft und nicht von außen. Also das heißt, es ist eine eher intrinsische Motivation eigentlich, auch durch die eben von dir genannten Vorfahren geprägt, gerade um das Thema Motor rum. Ja. Würde mich natürlich auch nochmal interessieren, also wenn du dich mit Motoren vermutlich auskennst, wo du momentan nicht so die interessanteste Motorenentwicklung siehst.
Boah, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, das kann ich gar nicht so beantworten. Ich bin kein Motorenfreak in dem Sinne, dass ich mich dafür einspritze. Ich habe neulich gehört, dass irgendwie die Chinesen einen noch viel effizienteren Dieselmotor entwickelt haben. Und da fragt man sich ja schon manchmal, warum ist das so? Warum können wir sowas nicht tun auf dem Weg dahin? Das würde auch etwas bringen. Aber die Automobilindustrie hat sich ja auch schon längst auf batterieelektrische Motorenantriebe festgelegt, braucht da klare Rahmenbedingungen und die weltweite globale Autoindustrie hat das auch schon getan und ich glaube, da geht es einfach darum, da mitzuziehen und den Anschluss da nicht zu verpassen.
Wenn wir jetzt ein Thema, das irgendwie mich die ganze Zeit auch umtreibt, denn wir haben ja mit diesem ganzen Rechtsextremismus außenrum zu tun. Das sind Leute, die eigentlich die Informationen demontieren, systematisch eben Fake News streuen, Leuten Sand in die Augen streuen. Das ist ja eine ganz direkte Frage, vielleicht auch eine naive Frage an dich. Also wie du eben aus der Sicht der Kommunikationsstrategie, nicht aus der politischen Sicht, sondern aus der Kommunikationsstrategie für die Industrie auf dieses Phänomen schaust.
Boah, das ist eine echt ich weiß, dass es schwierig ist, ja. Frage. Ich habe mich tatsächlich mit diesen politischen Themen noch nicht so eingehend beschäftigt. Aber ich glaube, vielleicht wäre es ein Ansatz, eben wenn sie, sagen wir mal, darauf pochen, Dinge bewahren zu wollen, dass man sie damit einfangen kann. Also wenn es irgendwie ein Deutschland zuerst und so weiter ist, Also dass man dann eben klar aufzeigt, was sind eigentlich die, was sind eben profitable Zukunftsfelder. Aber ich glaube sonst, ansonsten, es ist schwer. Ich wüsste keine einfachen Antworten.
Ja, da sind wir im Grunde auch schon eigentlich am Ende unseres Gesprächs angekommen. Also vielen herzlichen Dank, weil das war für mich jetzt ein wichtiges Gespräch, weil es eben erstens klassische Kommunikationsdesign-Fragestellung beinhaltet, zweitens kommunikationsstrategische Fragestellung beinhaltet, drittens der Blick aus der Industrie auf die Industrie darin beinhaltet und du, wie ja auch gesagt hast, jetzt nicht aktivistisch vorgehst, sondern wirklich unternehmensberaterisch. Und das ist jetzt für uns auch als DDC natürlich wichtig, erstmal zu wissen, dass wir diese Art von Mitgliedern bei uns haben, und zweitens ist es auch für den ganzen Diskussionsstand wichtig, dass man sagt, also dieser Pragmatismus, den ich jetzt bei dir da rauslese, den empfinde ich als außerordentlich, also wirklich förderlich, also für die unsere Möglichkeiten, ganz groß maßstäblich Veränderungen herbeizuführen und die eben auch verschiedene Kontexte reinzutragen. Was ist denn so dein Herzensprojekt momentan, wo du sagst, also das ist das, was, wo ich mich jetzt wirklich so, wo du dich so richtig reinhaust, wo du sagst, da will ich etwas bewegen, oder du hast die Kunden, klar, du musst gucken, dass du mit den Kunden optimale Lösungen produzierst, dass du für die perfekte Kommunikationsstrategien entwickelst. Aber hast du etwas, wo du sagst, das ist so für dich etwas, was dich momentan, kann auch privat sein, also das will ich jetzt irgendwie gerne erreichen.
Ja, so aus der Arbeit der Agentur heraus was mich da begeistert ist, dass es eigentlich wirklich ganz unterschiedliche Themen sind. Ob es jetzt Chemieindustrie ist, ob es Stahlindustrie ist, ob es Ernährung ist, ob es kommunale Themen sind, ob es Bankenwesen ist. Überall sind diese Themen am Brennen, wortwörtlich. Und es macht unheimlich Spaß, an diesen unterschiedlichen Stellen sich Ideen zu überlegen und Strategien. Ja, vielleicht ein Herzensprojekt ist das, was mich so ein bisschen umtreibt, ist, wenn ich so an meine Kinder denke, die jetzt beide Teenagers sind, dann wünsche ich mir für die, dass die eigentlich mal in einer Wirtschaft arbeiten werden, ihr Erwerbsleben dort verbringen, die diese Chancen erkannt hat und die schon dabei sind, sie zu realisieren, und dass sie nicht in eine Zeit hereingeraten, wo sich alle umdrehen und sagen, wir haben irgendwie hier den Zug verpasst.
Ja, da schließt sich unsere Abschlussfrage auch schon an. Nämlich, das ist ja unsere bekannte Abschlussfrage, die eben auch im Titel drinsteckt, die Cast, was ist gut? Ja, was ist gut, Tobias?
Ich denke, was ist gut? Alles, was uns Zukunftsfähigkeit sichert. Ich glaube, so würde ich es vielleicht bezeichnen. Wir reden viel über Nachhaltigkeit, wir haben so viele Begrifflichkeiten da, mit denen man irgendwann nichts mehr richtig anfangen kann. Vielleicht ist es Zeit, dass wir mehr über Zukunftsfähigkeit sprechen, und das können wir, glaube ich, in allen Bereichen tun. Und alles ist gut, was Menschen befähigt, Dinge zu verstehen, Zugang zu bekommen. Das ist eigentlich das, was mich als Kommunikationsdesigner von eigentlich über all die Jahre immer bewegt hat, auch im Bereich Kommunikation im Raum, in dem ich ja stark tätig war. Wie kann ich eigentlich Menschen Zugang schaffen, sodass sie sich gut informiert sind, dass sie emotional aufgeladen sind und dass wir die richtigen Narrative transportieren, die uns nach vorne bringen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, und erstmal danke, dass du aus Stuttgart hier angereist bist, und wünsche dir natürlich auch eine gute Rückfahrt.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht.
Das war Georg im Gespräch mit Tobias Kollmann. Es geht eben darum, wie wir in einem Umfeld, in dem in den Social-Media-Kanälen Fake News herrschen, relevante Informationen rüberbringen, sodass sie verstanden werden und Handlung entsteht. In der kommenden Woche treffen wir dann eine Person, die, das kann man hier ruhig sagen, ein Monument des deutschen Design ist, Volker Albus. Die Sendung heißt daher ganz schlicht Being Volker Albus. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DDCast-Redaktion.